Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Moin, moin, live aus Paris hier, live vom Stadion de Paris. Nein, natürlich nicht. Aus dem Hotelzimmer, aus dem geilen Hotelzimmer am Pariser Airport.
Ja, du könntest aber trotzdem so tun, als würdest du live auf dem Eiffelturm sitzen und dir hält sich direkt oben an die Antenne angeklingt.
Ja, ist so klar, ich bin seit einer Woche in Paris gefühlt. Und ich habe bisher nur den Flughafen gesehen, der übrigens die größte Krankheit ist, die es auf dieser Welt gibt. Der ist so riesig, der Flughafen, richtig schlimm. Die Hotels sind immer ausgebucht, deswegen brauchen die auch nicht renovieren. Ich habe so ein 70er-Jahre-Flashback hier im Hotel. Und ich war noch nicht einmal in der City, weil es ungefähr eine Stunde dauert, bis man da ist und eine Stunde zurück. Und deswegen, ich kenne nur den Flughafen hier.
Ja, ich kann nicht unterstreichen. Ich bin, als ich noch viel geflogen bin, immer mit KLM Air France geflogen. Die haben ja so ein Verbund, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Flying Blue oder irgendwas, keine Ahnung.
Ja, Flying Blue.
Und irgendwann bin ich dann nur noch über Amsterdam immer geflogen, weil der Flughafen in Paris ist wirklich Krampf ohne Ende. Also du läufst einen halben Marathon und es gibt auch immer nichts. Also du läufst 3 Kilometer, dann kommst du irgendwo hin und dann sind nicht mal irgendwelche geilen Läden, irgendwas.
Nee, gar
so,
nichts.
Wenn du so Stopover oder irgend sowas hast, dann ist es richtig Arsch.
Und vor allem ist es richtig doof, dass das Hotel ist sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite vom Rollfeld. Mit dem Auto sind das 4 Minuten und zu Fuß ist es halt eine halbe Stunde, die du gehen müsstest. Und ich setze mich dann immer ins Taxi, lege dem 20 Euro hin und sage, fahr einfach los, Hilton Hotel. Und dann sind sie ultra genervt, weil es halt nur Hilton Hotel ist. Und andere Leute, die das auch gemacht haben, aber die vorher gesagt haben, wo sie hinwollen, da haben die Taxifahrer gesagt, so, nee, machen wir nicht.
Direkt Knöpfe runter.
genau. Das ist richtig dumm. Und
ja,
es ist so weit weg, es ist es ist so schlimm.
Ja, ich meine, die hoffen natürlich drauf, dass du dann schön für 150 Euro in die Stadt reinfährst oder so, aber ja.
Ja, gibt's nicht.
Naja,
wir gucken mal. So, was gab's Social Media mäßig letzte Woche? Ich habe nichts mitgekriegt. Gar nichts. Muss mich abholen.
Ja, gute Frage. Ich lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es gab keine. Also Social Media mäßig jetzt so, es gibt halt so politisch in Amerika, geht es jetzt langsam los, ne? Mit so die Nationalgarde ist in Los Angeles irgendwie einmarschiert. Und da ist halt richtig Halligalli.
Auch wieder wegen Übergriffen gegen Migranten, ne?
Ja, es gibt irgendwie ja Proteste gegen diese ICE, diese Behörde, die da jetzt diese angeblich illegal Leute da irgendwie aufgabelt und abschiebt und so weiter. Und daraus ist das irgendwie entstanden. Ich habe es auch nicht so ganz genau verfolgt, ehrlich gesagt, aber ja, da geht's ein bisschen rund gerade. Ansonsten, ehrlich gesagt, die Switch 2 ist rausgekommen. Ganz,
die ist sehr geil, kann ich jedem nur empfehlen.
Ganz Twitch ist voll mit Mario Kart. Was tatsächlich ganz lustig aussieht mit diesen großen Lobbys. Es gibt ja jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 24 oder 32 Leute in einer Lobby.
Und das bringt auch echt Spaß. Und es sieht halt geil aus und die ist größer. Also sie haben, für mich haben die alles richtig gemacht.
Ja.
Bei dem direkten Vergleich zum Steam Deck ist der Bildschirm, glaube ich, größer als auf dem Steam Deck. Und das Steam Deck ist aber viel zu klobig im Vergleich zur Switch 2.
Okay. Ja, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich habe die ältere Switch, aber die habe ich gefühlt auch nur 5-mal benutzt. Also weiß nicht, ob ich da jetzt so den großen Enthusiasmus entwickeln werde. Aber ja. Scheint auf jeden Fall.
Für dich könnte das ganz interessant sein, weil du kannst jetzt die Controller kannst du wie eine Maus benutzen. Und man soll auch, glaube ich, ein Keyboard anschließen können.
Okay.
Dann könntest du jetzt endlich Battlefield auf der Switch 2 spielen.
Ja, Naja, mal gucken, was das nächste Battlefield wird.
Aber was ganz geil ist, obwohl, nee, du bist kein Konsolenspieler, ne? Kennst du Ridge Racer noch?
Ja.
Genau, das haben sie jetzt auch für die Switch 2 rausgebracht.
Okay.
Das ist ganz geil. Das ist halt richtig Retro-Feeling. Also die haben halt drei geile Rennspiele zum Launch gehabt. Ein so ein F-Zero-Klon. Das ist auch richtig krass. Dann Mario Kart und Ridge Racer.
Ja, mal gucken. Vielleicht zu Weihnachten oder so. Da kann ich noch ein
Naja,
bisschen, kann ich
ist
noch ein
ja nicht
bisschen,
mehr
kann
lang.
ich noch ein bisschen
Ist ja nicht mehr
schreien.
lang.
Dann kann ich noch hier Klarna
Ja,
bei
aber
laut.
sonst gibt's doch nichts Neues.
Also nichts, was jetzt so bei mir hängen geblieben ist, ehrlich gesagt. Ich muss aber auch gestehen, ich bin heute ein bisschen braindead. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe eigentlich genug geschlafen, aber ich bin den ganzen Tag schon so müde. Ich habe so ein
Ja,
bisschen.
müssen wir das Gehirn wieder aufwecken mit
Ich
geilen
hatte
Sachen aus 2007.
echt so ein bisschen Brainlag. Ja, wie gesagt, nur so ein paar politische Sachen. Ne? Greta Thunberg ist unterwegs mit irgendeinem Schiff nach
Stimmt.
Palästina, aber jetzt ist
Ist
sie
abgefangen worden von der israelischen Regierung.
ja, also, naja.
Richtig krank.
Hätte man sich auch irgendwie denken können, würde ich mal so
Ja, ist
behaupten.
auch richtig dumm. Also, sie haben ja eine palästinensische Flagge gehisst. Ich habe das vorhin gesehen. Weil hier gibt es nur zwei deutsche Fernsehsender, einmal Dreisat, wo seit gestern Winnetou läuft. Alle Filme von Winnetou laufen richtig, richtig gut.
Ich dachte, die
Und
darf man nicht mehr
dann
zeigen.
doch.
Also.
Doch, die darf man noch zeigen. Auf jeden Fall alle Winnetou-Filme. Und dann gibt es noch ZDF Nachrichtenjournal, Nachrichtenkanal, auch geil. Und da haben sie das gezeigt und sie ist mit palästinensischer Flagge gehisst, mit Hilfsgütern für Palästina auf dem Weg und ist komischerweise jetzt abgefangen worden von israelischen Schiffen, um sie nach Israel zu bringen.
Naja, perfekt. Ja.
Naja.
Also ja, was ich dir aber noch empfehlen kann für Paris, falls du dazu kommst, geh zu Carrefour oder so, irgendeinem Supermarkt, und hol dir da so ein richtig geiles halbes Hähnchen. Gibt's in Paris richtig viel, so gebratene halbe Hähnchen sind richtig lecker.
Na, gucke ich mal nachher, ob ich hier
Ja,
einen
ja, ja.
Carrefour habe.
In Paris
Cool.
ist ja bestimmt auch kein Feiertag da.
Doch ist,
Oh.
aber ich war vorhin schon in der Mall, weil dadurch, dass sich bei mir was ein bisschen verschoben hatte, brauchte ich noch eine kurze Hose. Und die Mall war komplett auf. Das ist so eine riesige Mall, die ist größer als die Europapassage. Richtig krass. Und da war Highlife in Tüten. Aber ansonsten soll hier auch Feiertag sein. Man weiß es nicht genau. Naja.
Naja.
Also, Popkultur 2007, jetzt geht's ab. Die Puppenkernkeule wird zum Pilz des Jahres und während man sich noch wundert, wieso Pilze ständig so wilde Namen haben, wird die Ritterwanze zum Insekt des Jahres und der Murnau-Werdenfelser Rind zur gefährdeten Nutztierrasse des Jahres. Klimakatastrophe wird zum Wort des Jahres 2007, aber damals hatten die ja auch noch keine Ahnung davon, was 2025 abgeht. Aber genug vom Wetter. Kommen wir zu den sonstigen Knallereignissen 2007. Ich frage mich, ob es jedes Jahr eine neue Definition von irgendwas des Jahres geben muss. Es wird ja immer mehr. Zwar mal die Pflanze des Jahres, der Baum des Jahres, mittlerweile gibt es alles des Jahres.
Ja, und vor allen Dingen, was ich mich auch frage, was haben die davon? Also wenn du jetzt,
Und
wenn
wer
du,
macht das?
ja, weiß nicht, vielleicht so das Bundesumweltministerium oder so, keine Ahnung, aber oder Greenpeace oder oder
Ich
Blume
weiß es nicht.
2000.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das krass.
Aber ich frage mich, wenn du jetzt so, wenn du Baum des Jahres bist, was, also hast du dann, kommt einer immer häufiger mit einer Gießkanne vorbei und du kriegst ein bisschen mehr Wasser oder weißt du, was ist
Weiß
so?
ich nicht. Ja, und vor allen Dingen, die haben ja auch nichts davon.
Außer
Also
dass das. Nee,
die
genau,
Bäume
also.
stehen, die stehen da ja nicht und sagen so, hey geil, wir sind Baum des Jahres geworden, lass mal Party machen.
Ja, die machen ja nicht auf dem nächsten hier Endling-Treffen auf dem hier, wie heißen die nochmal in Herr der Ringe? Die Ents.
Ja, genau.
Die sagen dir ja nicht, wow, geil, wir hängen jetzt hier mal so wie bei McDonald's Mitarbeiter des Monats, hängen wir jetzt mal so
Ja,
ein.
komplett
Außer dass
bescheuert.
das einmal jemand in den Nachrichten erzählt hat, das war gar keinen Effekt, oder?
Nee, ich weiß es auch nicht. Ich raff's nicht. Aber es ist auch so typisch deutsch. Man macht irgendeinen Scheiß. Und keiner
Ja.
weiß warum.
Ja.
Wahrscheinlich wird das sogar gefördert mit 4 Milliarden Euro im Jahr. Die Definition der Bäume des Jahres. 4 Millionen Euro Fördertopf.
Ja,
Naja.
man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Aber. Am 19. Februar 2007 schreibt Frankreich Geschichte. Mit 828 zu 26 Stimmen beschließen die Abgeordneten von Nationalversammlung und Senat, das Verbot der Todesstrafe fest in der Verfassung zu verankern. Die letzte Hinrichtung in Frankreich war 1977, also im selben Jahr, in dem Star Wars in die Kinos kam. Offiziell abgeschafft wurde die Todesstrafe 1981, aber erst 2007 wird das Verbot endgültig verfassungsrechtlich zementiert. Ja. Gab es in Deutschland eigentlich schon mal Todesstrafe? Nee, ne?
Na, ich schätze mal so während der Nazi-Zeit, oder? Glaube ich
Ja, da gab es
schon.
aber, das war ja keine Strafe, das war ja, da haben die einfach irgendwelche Leute umgebracht, die Idioten.
Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das irgendwie mal gab, aber ja.
Wahrscheinlich ist bei uns die Todesstrafe, haben sie gedacht, so ja, wir nennen das nicht Todesstrafe, weil dann sind alle angepisst, sondern wir sagen einfach, der hat 24 mal lebenslänglich.
Ja, das ist ja auch. Ich meine, in Amerika gibt es ja auch ein paar Bundesstaaten, wo es die Todesstrafe offiziell noch gibt, wo sie aber, glaube ich, halt nicht vollstreckt wird oder so. Und dann, ja, weiß ich jetzt. Also gut, ich meine, es macht natürlich schon Sinn, es dann auch aus der Verfassung rauszulöschen, wenn man wirklich der Meinung ist, es ist keine gute Idee. Aber krass, dass es jetzt in Frankreich noch so lange war, ne? Weil, also, ich wüsste jetzt kein
Ja, die haben
anderes.
das bestimmt noch mit der Guillotine auf dem Pariser Platz gemacht.
Ich glaube, das ist aber gar keine so schlechte Art. Also keine,
Ist
also
auf
ich
jeden Fall eine
glaube,
abschreckende Art.
ja, schon, aber ich, also ich glaube, sowas wie elektrischer Stuhl oder sowas ist schon ein bisschen mieser noch. Ich glaube, Guillotine, weil
Boah,
es ist
weiß ich
das,
nicht.
ja, aber es geht doch
Also ich.
wenigstens schnell, oder? Das ist so, du merkst es
Weiß ich
nicht.
nicht, aber merkt man das? Dann lebt man da nicht noch 3 Minuten weiter und zuckt? Ich weiß es nicht.
So wie Störtebeker, der noch an seinen ganzen
Wie er dann noch an den
Leuten
Leuten
vor.
vorbeigelaufen ist, genau. Also,
Ja, aber
ich weiß nicht.
du bist ja sowieso so angebunden. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt schon unterschiedlich, wie soll man, also ich will jetzt nicht sagen angenehme, aber humane Arten, die Todesstrafe zu vollstrecken.
Ja, aber ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es Quatsch, wenn man jemanden tötet. Also ja, es sollte jetzt nicht schmerzhaft oder so sein, aber ey, dann mach's schnell. Also weißt du, das ist so, also ich verstehe es nicht, warum es da Leute gibt, die das halt langsam machen. Auch in Amerika mit denen gibt es ja dieses mit dem mit der Giftspritze, wo dann drei verschiedene Komponente nacheinander in den Körper reingespritzt
Ja,
werden,
ja.
wo ich denke so, ey, warum muss man das so künstlich hinauszögern?
Weiß ich
Also.
nicht. Aber wir haben uns schon mal, glaube ich, über hier diesen Film, den es früher gab, Gesichter des Todes, ne,
Ja.
unterhalten. Da gab es da nicht auch so eine Sequenz, wo so eine Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl zu sehen
Nee,
war?
weiß ich nicht. Ich habe das nicht mehr zum Glück im Kopf.
Naja.
Naja, Todesstrafe ist auch kein schönes Thema. Henry Maske ist viel besser. Denn im März 2007 steigt Henry Maske nach über 10 Jahren Pause noch einmal in den Ring für einen einzigen ganz besonderen Kampf, die Revanche gegen Virgil Hill. Genau jenen Mann, der ihm 1996 die erste und einzige Niederlage seiner Karriere zugefügt hat. Der Kampf wurde von vielen zunächst belächelt, aber Maske liefert ab. In München gewinnt er einstimmig nach Punkten. Nach dem Sieg geht er endgültig in sportlichen Ruhestand.
Ey,
Ist
Henry
alles jetzt nicht scheiße.
Maske,
Ja.
ja.
Der
Henry,
Gentleman.
ja, ich weiß nicht, ey, also Henry Maske ist einfach so ein, der, ich glaube, der hat alles richtig gemacht eigentlich, aber er ist trotzdem so ein unsympathischer Typ. Und für mich wegen dieser
Ein arroganter
ganzen,
Fatzke ist er.
ja, wie, aber für mich vor allen Dingen wegen dieser ganzen Graziano-Rocchigiani-Geschichte.
Ja, das war auch krass.
Der hat
Den
ihm,
musste
also
tief.
damals, keiner hatte Bock auf Graziano und der hätte den Kampf gegen Maske eigentlich gewinnen müssen nach Punkten, aber den haben sie richtig abgezockt da. Und seitdem mag ich Henry
Ja.
Maske auch nicht mehr, obwohl er vielleicht gar nichts dafür konnte, aber
Alles korrupte Scheiße.
ich weiß nicht, ich finde, zum Boxen gehört so ein bisschen auch so verrucht sein und weißt du, so ein bisschen Genau wie Mike Tyson, so, der war ja auch, das war auch einfach so ein Psychotyp. Ich meine, der hat Leuten das auch
abgebissen. Ja, du denkst halt, super Schwergewicht, denkst du halt, ah, jetzt kommt eine richtige Maschine und dann kommt Axel Schulz.
Ja, genau, und wir hatten Axel Schulz, so, der dann jahrelang mit seiner scheiß Fackelmann-Mütze diese bescheuerte Werbung gemacht hat, so. Nee.
Oh Mann, ey. So. Am 18. Januar 2007 wütet Orkan Kyrill mit Windgeschwindigkeiten von über 200 km/h in Deutschland. Es ist der schlimmste Sturm seit Lothar 1999 und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Mindestens 13 Tote in Deutschland sowie rund 8 Milliarden Euro Schaden in Gebäuden, Wäldern und Infrastruktur. Die Deutsche Bahn stellte außerdem erstmals in ihrer Geschichte bundesweit den Fernverkehr ein.
Ey, das wollte ich eben noch sagen, wo du das am Anfang meintest mit von wegen, was war hier 2007? Klimakatastrophe war 2007 das Wort oder Unwort?
Ich glaube, das Unwort des Jahres, warte.
Aber überleg mal.
Klimakatastrophe wird zum Wort des Jahres.
Ja, aber überleg mal, 2007.
Ja.
Und was ist seitdem passiert?
Nichts. Haben die gesagt so, ja, machen wir mal. Klimakatastrophe kommt. Aber wir wissen noch nicht wann.
An diese, also diese Kyrill, diese Sturmnummer, ich erinnere das nur, weil dieser Name so einprägsam ist. Also das ist, ne, halt nicht das Tief Horst oder so, sondern Kyrill merkt man sich irgendwie. Aber gefühlt gab es danach.
Ich habe da gar keine
Erinnerung. Nee, also konkret daran, ich kann mich auch nicht erinnern, dass das bei uns hier in Norddeutschland so schlimm war irgendwie. Aber seitdem gab es gefühlt auch so viele Katastrophen, allein so dieses ganze Ahrtal-Ding da und so. Ja.
Naja, Kyrill. Jetzt haben wir jede zweite Woche haben wir irgendeine Umweltkatastrophe.
Ja, waren ja jetzt letzte Woche auch, ne? Weil
genau, krass in Hamburg und Berlin.
Ja, auch, aber in Süddeutschland auch. In Rock am Ring war ja auch, das ist auch richtig abgesoffen.
Aber das verstehe ich sowieso nicht. Rock am Ring, seit 10 Jahren, immer Abbruch wegen Regen. Warum machen sie es nicht einen Monat später?
Ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, das ist ja halt nun mal der Nürburgring, ich glaube, dann sind halt Rennveranstaltungen, also jetzt, glaube ich, in 3 Wochen oder sowas, oder in 2 Wochen sogar schon, ist ja das 24-Stunden-Rennen direkt. Ich glaube, das ist nicht so einfach, da einen anderen
Slot zu finden. Aber dann tauscht man einfach. Dann sagt man, okay, hier, nächstes Jahr 24-Stunden-Rennen am Rock am
Ring-Wochenende.
Aber also, das wird ja auch nicht besser. Es wird ja immer schlimmer.
Nee, aber das ist auch der Grund, scheiße jetzt mal auf Rock am Ring oder so. Ich kann Festivals gar nichts abgewinnen. Diese Vorstellung, da in so einem Zelt und dann regnet es auch noch und so und alles ist nass und versifft und läufst da irgendwie 5 Tage durch den Matsch und so. Also ich war da.
Mich würde viel mehr nerven, dass du 15 Bands an einem Tag hast, von denen du aber nur 3 sehen willst. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
Ja. Ja, und dann spielen die erste spielt um 11, die nächste um 17 Uhr und die dritte dann um 23 Uhr oder so. Und in der restlichen Zeit musst du halt immer hin und her rennen, wieder zu deinem Zelt oder ich weiß es nicht, was man dann
da macht. Ja, das ist richtig dumm. Und vor allen Dingen, was mich dieses Jahr richtig genervt hat, also nicht richtig genervt hat, sondern was mich richtig nerven würde, sind diese Special Guests. Also es gibt ja so Secret Gigs, wo dann irgendwelche Leute, die vorher nicht angekündigt worden sind, aufgetreten sind. Wo ich auch denke so, hä, was soll denn das? Ich will doch vorher wissen, wofür ich Geld ausgebe. Nachher kommt Helene Fischer, dann würde ich sterben.
Ja, das habe ich nicht mitbekommen.
Aber ja, irgendwie gibt's da Secret Gigs oder sowas oder Secret Bands, die nicht vorher angekündigt worden sind und dann so eine ganz krasse Überraschung sind, wo ich denke so, nee, will ich nicht. Ich will vorher wissen, wofür ich da rumgammel. Aber ich war auch noch nie auf dem Festival, ich war noch nie länger als einen Tag irgendwo, und ich möchte das, glaube ich, auch in meinem Leben nicht mehr machen. Habe ich für mich so entschieden.
Also ich war zweimal jobmäßig bei Rock am Ring. Ich fand's beide Male. Es ist halt die fucking Eifel, Alter. Es ist scheißkalt. Es war da halt auch richtig beschissenes Wetter. Also nichts daran hat Spaß gemacht. Und ich hatte noch den Luxus, ich hatte ein Hotelzimmer. Ne? Ich musste nicht im blöden Zelt pennen oder so. Aber selbst mit Hotel fand ich schon kacke.
Ja, ist scheiße. Machen wir nicht. 2007 feiert Switch Reloaded Premiere auf ProSieben und das deutsche Fernsehen bekommt endlich seinen Satire-Update, auf das seit RTL Samstagnacht gewartet hat. Das Spin-off der 90er-Kultshow Switch nimmt alles aufs Korn, was im Fernsehen so richtig auf den Sack geht. Nachrichtensprecher mit Sprachfehler, Talkshow-Queens mit Sendungsbewusstsein und Doku-Soap-Prolls mit Betonfrisur. Switch Reloaded trifft den Zeitgeist und begegnet uns teilweise auch heute noch als Clip auf YouTube. Und welches andere Comedy-Format der Nullerjahre könnte das sonst noch so von sich behaupten? Habe ich gerne geguckt, Switch Reloaded.
Ich habe es erst im Nachhinein so ein bisschen entdeckt, beziehungsweise zu schätzen gewusst. Aber ich finde, jetzt so rückblickend betrachtet, ist es eigentlich so fast neben RTL Samstagnacht so eine der geilsten deutschen Comedy-Shows.
Ja, definitiv.
Weil die haben wirklich so lustige Sachen gemacht.
Ja, und die haben auch von nichts Rücksicht genommen. Das finde ich am
Ja.
besten. Die haben einfach gemacht, worauf sie Bock hatten, und das finde ich geil.
Also wie sie Tim Meltzer zum Beispiel nachgemacht haben am Anfang, der hatte doch am Anfang diese Show mit seiner Assistentin da,
Stimmt.
die, ach ey, ach, keine Ahnung, die haben so lustige Sachen gemacht. Und das war ja damals
Ja.
schon, das war doch auch schon Max Giermann, oder? Der
Ja,
da,
genau. Weil
ja.
daraus sind ganz viele von den heutigen Comedy-Leuten sind daraus entstanden.
Ja.
Das war sehr
Ja,
gut.
nö,
So.
kann man sich nochmal auf dem Flohmarkt eine DVD-Box von kaufen, wenn man so
Ja,
einen
oder
Film.
einfach nochmal neu anfangen von vorne, nochmal neu machen. Das wäre auch ganz gut.
Ja, ich
Nochmal
meine,
machen.
genug Futter, um heute wieder Sachen zu parodieren, würde es ja geben.
Ja, definitiv. Gut ist auch, wenn ich mochte, also weil wir gerade Samstagnacht besprochen haben, ich mag Saturday Night Live sehr gerne. Und die sind auch gerade super aktuell, wo Mike Myers, also Austin Powers, spielt halt Elon Musk. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Muss du mal googeln. Die sind so gut. Also die machen halt sehr viel Sachen über Trump und so. Und Mike Myers macht halt Elon Musk. Das ist so geil, das ist so lustig. Das sollte es auch mal wieder geben. Einfach mal schön Samstagnacht-Ri uploaden. Und ich kenne ja Tommy Krappweis und die wollten das immer wieder neu auflegen, aber sie haben keinen gefunden, der es finanziert.
Eigentlich komisch, ne? Ich meine,
Ja.
heutzutage könnte man das doch fast. Ah.
Ja, das ist die. Nee. Aber die wollen das unbedingt. Die haben schon, die alle haben Bock mitzumachen, die noch da sind und. Aber irgendwie kriegen sie keinen, der es kaufen will. Muss ich auf YouTube machen.
Ja, ich meine, warum nicht?
Eben.
Ey.
Einfach mal machen.
Ja.
Ja. Oh Gott. Zwei Superreiche besitzen zum ersten Mal mehr Geld als die ärmsten 45 Länder pro Jahr machen. Im Jahr 2007 erreichen die globalen Reichtumsverhältnisse eine neue Dimension. Die zwei reichsten Männer der Welt, damals Bill Gates und Warren Buffett, besitzen zusammen mehr Vermögen als die 45 ärmsten Länder der Welt in einem ganzen Jahr an Wirtschaftsleistung erwirtschaften. Das ist crazy.
Ja, ich weiß, ja, okay, diesen Vergleich finde ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde es immer irgendwie spannender, das also mit so Vermögensverhältnissen der Weltbevölkerung zu vergleichen. Aber gut, nichtsdestotrotz, es ist eines der größten Probleme, die wir haben, Alter, dass Reichtum und Vermögen so ungleich verteilt sind auf der Welt.
Ja, das stimmt. Also die Schere geht ja auch immer weiter auseinander.
Naja.
Und ich finde aber auch krass, wenn man mal so überlegt, so aus Arbeitgebersicht, mit welcher Erwartungshaltung die meisten Leute eigentlich zu einem kommen, was sie so verdienen wollen. Und wenn man dann mal überlegt, wie viele Leute aber weit unter dem sind, wo die Leute eigentlich erwarten, was sie verdienen müssten, das ist halt schon krass. Und ich frage mich halt, also die können es ja nicht, aber wenn ich mir überlegen würde, man hätte irgendwie so 1.500 Euro im Monat und muss davon seine Miete zahlen und so weiter und so weiter, das geht gar nicht in Berlin.
Nee.
Also ich wüsste nicht, wie.
Nee, es geht auch nicht, beziehungsweise geht es wahrscheinlich nur, ja, Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob es irgendwelche Stadtteile in Berlin gibt, wo Wohnungen noch so
Stimmt.
günstig sind.
Ja, bestimmt, aber da will keiner wohnen.
Ja, genau,
So.
aber dann bleibt dir
Lebensqualität,
halt.
also das, ja, die Lebensqualität ist halt weg, ne? Kannst halt überlegen, ob du Geld, also, ob du, nee, sparen tun die nicht, aber, sondern, also, ob die überhaupt leben können mit null Lebensqualität in irgendeinem so Riesenhochhaus, so, also, ey, nee, das ist halt wirklich, da sollte man mal wirklich was tun.
Ja, aber gut, jetzt wir haben eine Regierung, die im Moment, glaube ich, sehr weit davon entfernt ist, daran irgendwas zu ändern. Und ja, auf globaler Ebene ist es natürlich mindestens genauso krass, ne? Also dieser Vergleich mit den zwei Leuten und 45 Ländern so von aus 2007, das hat sich jetzt nicht unbedingt zum Besseren entwickelt seit dieser
Nee, und
Zeit.
vor allen Dingen, was ich da immer, also ich bin ja sonst kein Freund von arbeitsscheuen Menschen, aber ich verstehe halt, oder sagen wir mal so, ich kann Verständnis dafür aufbringen, wenn jemand sagt, okay, bevor ich für 1400 Euro 30 Tage oder 20 Tage im Monat arbeite, oder ich kriege 1000 Euro vom Amt fürs Nichtarbeiten und versuche die 300 Euro irgendwie anders jetzt zu kriegen, verstehe ich. Ist eine völlig logische Konsequenz aus der Situation, in der wir sind.
Ja, wobei, also da muss man jetzt immer ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. A, gibt es erwiesenermaßen gar nicht so viele Leute, die das denken oder die das vielleicht denken schon, aber die es dann nicht so konsequent durchziehen. Und B, liegt der Fehler nicht darin, dass jemand, der Hartz IV bekommt, zu viel Kohle bekommt, sondern jemand, der voll arbeitet und am Ende des Monats nur 1500 Euro übrig hat, der kriegt fucking nochmal zu wenig Geld.
Ja, klar.
Ne,
Also
das ist.
ich will das gar nicht gutheißen, um Gottes Willen. Aber ich kann halt verstehen, wenn du in der Situation bist, wo du jetzt nicht eine bessere Qualifikation, nicht Qualifikation, doch eine Qualifikation für einen besser bezahlten Job hast. Und du hast die Wahl, ob du 20 Tage die Woche 40 Stunden arbeitest, 20 Tage im Monat 40 Stunden die Woche arbeitest und hast am Ende des Monats 1200 netto raus. So. Und wenn du nicht arbeiten würdest, hättest du den ganzen Monat frei und hast 1000 Euro, da würde ich auch drüber nachdenken, ob mir mein Selbstwertgefühl so viel wichtiger ist als als mein Leben, weil irgendwo stimmt da was nicht.
Ja, genau. Aber ja, klar, man unterschätzt, glaube ich, dass es dann doch nochmal ein krasser Schritt ist. Also gerade wenn du jetzt Hartz IV dann irgendwann bekommst, da muss man sich ja schon ziemlich nackig machen, halt auch so was, ne, das ist ja zum Beispiel jetzt auch bei der neuen Regierung, dass sie diese Schonvermögen nochmal anpassen wollen. Also dass du halt früher, wenn du jetzt meinetwegen vorher, sagen wir mal, du hast vorher 15 Jahre gearbeitet und hast dir vielleicht auch ein bisschen was angespart oder sowas, dann musst du dieses Geld dann auch erstmal aufbrauchen, was halt alles völliger Irrsinn ist, meiner Meinung nach, weil du nimmst den Leuten das bisschen, was sie dann vielleicht noch haben oder Rücklagen, die sie haben, nimmst du ihnen dann auch noch weg. Also weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt dafür, ja, mit vollen Händen irgendwie Kohle zu verschenken an Leute, die nichts machen, in Anführungsstrichen. Aber ich finde nicht, dass man jetzt davon reden kann, dass Leute, die zum Beispiel Hartz IV bekommen, da jetzt irgendwie ein riesen Lotterleben führen. Und wie gesagt, es ist auch erwiesenermaßen so, dass es diese Totalverweigerer, ne, und die Leute, die wirklich sagen, nee, ich will überhaupt nicht arbeiten und so, von denen gibt es am Ende gar nicht so viele.
Okay.
Und lustigerweise ist es auch so, wenn du jemanden, weil das wird häufig auch nicht bedacht, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, jemand verdient netto 1200 im Monat. So.
Ja.
Wenn der stattdessen 1,5 verdienen würde, dann ist das Kohle, die sofort sozusagen in den Binnenkonsum fließt. Ne? Weil auch 1,5 ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh geil, da lege ich jetzt mal 400 Euro jeden Monat beiseite oder pack die in meinen ETF-Sparplan oder sowas. Nein,
Ja.
das ist Geld, das verkonsumiert wird. Und das wieder darum dazu führt, dass Umsatzsteuer bezahlt wird, dass Unternehmen Umsätze machen, ne, weil der geht zum Einkaufen, so dieses Geld wird einfach ausgegeben. Und das kurbelt wiederum auch Binnennachfrage an. Also es kommt an, zumindest zu einem Teil, sozusagen der Wirtschaft auch wieder zugute und letztendlich auch dem Staat, weil er mehr Steuereinnahmen hat. Das ist auch so ein Aspekt, der immer gerne ausgeblendet wird. Bis zu so einer gewissen Grenze verkonsumieren die Leute sowieso ihr Einkommen, das sie haben. Was ja, was ja nicht schlecht ist, weil du, wie gesagt, dann den Binnenmarkt damit ankurbelst. Aber naja.
Naja. Wir arbeiten dran. Wir werden es lösen.
Ich fürchte nicht.
Im Jahr 2007 wird Twitter vom nerdigen Side-Projekt zum globalen Massenphänomen. Zwar schon 2006 gegründet, explodiert die Plattform 2007 regelrecht. Besonders nach dem großen Auftritt auf der Tech-Conference SXSW, South by Southwest, in Austin. Plötzlich kriegen Journalisten, Musiker, Politiker und natürlich Hinz und Kunst gar nicht genug von den maximal 140 Zeichen kurzen Postings. Und weil euch der Vogel des Jahres immer so viel Freude bereitet, das damalige Twitter-Logo ist ein Berghüttensänger nachempfunden und hört auf den Namen Larry. Ich habe Twitter sehr spät entdeckt.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ich glaube tatsächlich ich habe zwei Accounts mittlerweile. Mein erster Account, auf den habe ich irgendwie keinen Zugriff mehr, weil, keine Ahnung, ich bin da in so einem Never-Ending-Loop. Ich habe irgendwie keinen Zugriff mehr auf irgendeine Telefonnummer, die damit verknüpft ist und hin und her. Keine Ahnung, ich kriege das Passwort nicht mehr raus. Ich meine aber, den habe ich tatsächlich 2007 erstellt. Ich habe Twitter aber super lange eigentlich fast gar nicht genutzt. Also so aktiv getweetet sowieso wenig. Also mache ich bis heute nicht. Jetzt mittlerweile habe ich die App auch deinstalliert. Aber ich meine, dass mein allererster Twitter-Account tatsächlich von 2007 war.
Meiner ist von 2016. Ich weiß noch, war Chef der Gamescom und wir wollten was mit Twitter machen. Und dann war der Twitter-Chef da und hat er gesagt, ja, ihr müsst mehr auf Twitter machen, bla bla bla. Und dann habe ich mit ihm gemacht, okay, wie viel muss ich machen, damit ich einen blauen Haken kriege? Wie viele Follower muss ich haben, damit ich einen blauen Haken kriege? Dann hat er gesagt, ja, 10.000. Dann ist so, alles klar. Und dann habe ich angefangen, wie wild zu twittern, um 10.000 Follower zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, so, ich habe 10.000 Follower. Und dann ging es nicht mehr, dass ich verifiziert werden konnte. Da war ich sehr traurig. Und dann habe es sehr intensiv genutzt. Ich fand das ganz witzig. Und jetzt mittlerweile aber ist es für mich, das ist Abschaum, was da passiert.
Das ist einfach. Ja, Abschaum, also ich habe... Ja, wie gesagt, ich habe es gelöscht, weil...
Aber haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen. Das ist mittlerweile, es ist nicht kontrolliert. Ich kriege Sachen in die Timeline gespielt, wo ich das Kotzen kriege. Und die Leute, die sich darauf bewegen, also nicht alle, aber nutzen das einfach, um nur Trash-Talken zu machen, nur irgendwelchen Bullshit rauszuballern. Das ist richtig räudig.
Ja.
Wir ignorieren X einfach. Einfach.
Mal gucken, jetzt wo Musk und Trump sich gestritten haben, vielleicht kommt, weiß ich nicht, vielleicht passieren ja noch
Qualitätsoffensive.
Ja, nein, aber vielleicht passieren ja noch wilde Dinge, dass Musk sagt, ach nee, ich muss mich jetzt doch wieder irgendwie auf Tesla konzentrieren und vielleicht verkauft er X wieder an irgendwen und alles wird wieder gut. Ich weiß zwar nicht an wen, aber keine Ahnung. Ja, vielleicht dann
ja,
Maschmeyer oder so. Oder...
Ja, oder an Bill Gates. Einfach mal an Bill Gates machen. Am 9. Januar 2007 betritt Steve Jobs die Bühne und präsentiert ein Gerät, das die Welt verändern wird. Das erste iPhone. Ein iPod, ein Telefon, ein Internet-Communicator. Alles in einem, sagt Jobs. Und das Publikum flippt völlig aus, obwohl gleichzeitig auch große Skepsis herrscht, ob ein Telefon ohne Tasten überhaupt funktionieren kann. Viele Konkurrenten lachten deshalb noch und spotteten online. Aber das Lachen verging ihnen bald und stattdessen fingen sie auch lieber damit an, neuartige Bedienkonzepte zu kopieren. Denn das iPhone wurde nicht nur ein Produkt, sondern gleich ein Lebensgefühl für eine ganze Generation. Ja, das stimmt. Ich bin immer hin und her gerissen zwischen Android und iPhone. Das ist wie Yin und Yang.
Ja, ich ja nicht. Ich bin ja seit meinem ersten Tag Smartphone bin ich ja Android-Nutzer. Aber ich habe mir im Nachhinein dann immer noch mal auch diese Keynote damals angeguckt von Steve Jobs. Ich meine, die schon geil, wie sie das präsentiert haben. Und ich meine, er war natürlich auch super gut da drin. Was mich dann später ein bisschen genervt hat, ist, dass sie dann ja jede Keynote quasi, die sah ja immer gleich aus. Also, ne, du...
Naja.
Aber gut, ich war halt ein erfolgreiches Konzept. Aber so das erste iPhone war schon krass. Also so, was das so für ein Quantensprung war, von wenn du vorher so ein Siemens-Tastentelefon oder sowas hattest. Da haben die schon gut was vorgelegt.
Ja, also ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Also ich finde die immer ganz cool, die Keynotes von denen. Und sie haben ja auch immer geile, quasi, ja, doch schon sehr geile neue Produkte. Also ich fand zum Beispiel das iPhone, ja, wie gesagt, mal mag ich es, mal mag ich es nicht. Das wechselt bei mir immer ein bisschen. Aber zum Beispiel die Watch von ihnen, die fand ich sehr gut, diese Ultra Watch. Diese große war ziemlich cool. Dann haben sie sehr geile Kopfhörer. Also sie macht schon geile Produkte. Und was ich halt spannend finde, ist, sie sind einer der wenigen, wo mal was kommen kann, was man nicht erwartet hat.
Ja, wobei sie da auch
also da
ein bisschen nachgelassen haben.
Abgebaut,
ne? So, also ja. Beim Thema Innovation waren sie schon mal weiter vorne gefühlt. So die letzten Jahre.
Er ist immer so ein Wettlauf, ne? Also wenn ich bin ja ein großer Samsung-Fan, ne? Samsung hat den ersten Ring rausgebracht, Samsung hat das erste Falttelefon rausgebracht. So, Samsung hat sich schon ein bisschen überholt, glaube ich. Aber ich bin gespannt. Also jetzt ist ja das erste Triple-Falttelefon von Huawei vorgestellt worden. Langsam muss Apple mal wieder was machen, was geil
ist. Ja, und ihr ganzer VR-Kram ist ja ziemlich in die Hose gegangen, ne? Also was ich zuletzt gelesen habe, dass sie jetzt auch ihre VR-Brille da im Grunde genommen mehr oder weniger die ganze Produktion eingestampft haben, weil einfach keine Nachfrage und so. Jetzt wollten sie.
Ja, wer soll das Ding auch kaufen?
Ja, weiß ich auch nicht. Euro. Keine Ahnung. Ich habe das auch von Anfang an.
Also ist ja noch richtig bescheuert. Ich bin gespannt auf die neue Facebook-Kooperation mit Ray-Ban, wo du halt so eine AR-Brille hast, wo du im Auge dann die Sachen sehen kannst, also in der Brille die Sachen sehen kannst. Das finde ich ganz spannend. Also weil damit werden, also durch die Kooperation mit Ray-Ban könnte es zumindest sein, dass es halt nicht so eine komischen Brillen werden, sondern normale Brillen werden. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit weg, bis wir wirklich eine Brille haben, auf der wir dann den Bildschirm haben. Vor allen Dingen ist ja das Lustige, dass es gibt ja verschiedenste Technologiefirmen, die überhaupt kein Interesse dran haben, dass es diese Brillen überhaupt so gut gibt, dass sie richtig gut funktionieren. Weil, stell dir vor, du hättest das Gleiche, also du hättest ein Kinogefühl nur mit einer Brille auf, dann brauchst du keinen Fernseher mehr. Das würde das komplette Lebenskonzept ändern, weil im Moment ist es ja so, im Wohnzimmer ist das zentrale Element der Fernseher. Alles ist auf diesen Fernseher ausgerichtet in der Regel. So, jetzt brauchst du das nicht mehr, weil egal wo du bist, du hast einfach eine Brille auf und machst den Fernsehmodus ein und es ist, als wenn du im Kino bist.
Ja, das Einzige ist halt nur, wenn du zusammen irgendwas gucken willst, ne? Oder dann entweder hat jeder so eine Brille auf oder...
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir sind ja schon auf dem Weg dahin. Das siehst du ja jetzt schon, wie sie mit Handy und Kopfhörern irgendwo sitzen. Es ist totenstill, weil keiner mehr redet.
Ja.
Ja, wir werden gucken. Wir werden gucken, wo es sich hinentwickelt.
Ja.
So. Am 30. Januar 2007 veröffentlicht Microsoft offiziell die Privatkundenversion von Windows Vista, der Nachfolger von Windows XP, mit glänzender Oberfläche, durchsichtigen Fenstern und jeder Menge Sicherheitswarnung. Vista sah zwar schick aus, galt aber schnell als extrem anspruchsvolles und ressourcenhungriges Betriebssystem, was nicht gerade zur Beliebtheit bei Besitzern von älteren PCs beitrug. Der Start von Vista verlief deshalb eher ruckelig als revolutionär. Viele hielten lieber an Windows XP fest, während andere lieber gleich auf Windows 7 warten wollten. Vista hatte deshalb trotz guter Ideen einen schwierigen Stand und gilt nachbetrachtet als einer der größten Frustfaktoren für Microsoft. Ja.
Ja, man hat das damals so mitbekommen, aber ich überlege gerade, ich glaube, für mich war das damals kein Ding, weil ich hatte wahrscheinlich eh irgendeinen PC mit so einer gecrackten, was weiß ich, was für eine Windows-Version drauf. Ich hätte mir nie jetzt ein neues Betriebssystem gekauft. Also ich habe damals immer so gecrackte Versionen irgendwie benutzt, die dann manchmal auch nach ein paar Monaten nicht mehr funktioniert haben. Da hat man sich ja irgendwie eine neue besorgt. Ja, also ich weiß nicht, ich bin der Meinung, das erste Betriebssystem von Windows, das ich mir wirklich gekauft habe, so auch für privat, war tatsächlich dann Windows 7. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon.
Ich habe noch nie, außer in einem Rechner, habe ich mir noch nie ein Windows gekauft, glaube ich. Also im Rechner, wenn du quasi den Rechner neu gekauft
stimmt,
hast. Aber ansonsten habe ich mir noch nie ein Windows gekauft.
Das stimmt. Das ist immer vorinstalliert. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Aber guter Name eigentlich. Windows Vista war ein guter Name.
Ah, Windows Vista. Ja, liegt lockig rüber. So, Windows Vista. Das war cool, so. Windows Vista halt. Naja. Jetzt geht's wieder los, Alter. Das wird richtig räudig. Ich konnte schon beim ersten Dings. Ein Stern, der deinen Namen trägt, dominiert das erste Quartal 2007 so eindeutig wie es sonst kaum zuvor oder danach einem dieser absolut unerträglichen Ohrwürmer gelang. 11 ganze Wochen war dieses Machwerk insgesamt auf der Spitzenposition. Nur zwischendurch kurz unterbrochen von Beyoncé und Shakira für eine lächerliche Woche mit Beautiful Liar. Erst Mark Medlock brach den Fluch endgültig, obwohl man da auch davon sprechen könnte, dass man vom Regen in die Traufe geraten ist. Immerhin gab es auch Hits wie Umbrella von Rihanna und Jay-Z oder Apologize von Timbaland und One Republic. Sonst wäre 2007 voll ganz als das Jahr in die Geschichte eingegangen, in der in Deutschland auch solche akustischen Folterwerkzeuge wie Du hast den schönsten Arsch der Welt oder Hot Summer von Monroes die Pole Position in den Charts belegten. Das hätten Culture Candela wohl nicht mal Hammer gefunden. Ja, also außer Rihanna und Jay-Z und Timbaland und One Republic finde ich alles scheiße.
Ja, also Umbrella von Rihanna ist ein richtig geiler Song, finde ich. Das war auch ein geiles Album. War das dieses R? Album, hieß es nicht irgendwie so? Oder Rated.
Ich glaube, da ist aber auch Diamonds drauf.
Ja, ich glaube. Oder Rated A oder irgendwie so hieß das. Das war auf jeden Fall geil. Ich meine, ich habe ja manchmal, ich habe so 3 Tage im Jahr, da habe ich irgendwie Bock, mir so Schlager reinzuziehen. Und ich muss sagen, dieser Song, dieses Ein Stern, es ist schon ein geiler Ohrwurm so. Aber
ich finde DJ Ötzi, nee, ich finde DJ Ötzi und diesen anderen.
Ja, ja.
Nick.
Ja, ja, sind sie auch. Aber ja, gut, ich verstehe irgendwie, warum der Song lange in den Charts war. Aber sonst war da jetzt nicht viel dabei. Ja,
aber wir haben schon mal festgestellt, dass die Single-Charts echt für den Arsch waren im Vergleich zu den Album-Charts. Wir sollten auf die Album-Charts rübergehen, glaube ich. Dann findet man sich auch, glaube ich, eher wieder als bei Singles.
Ja, das kann sein.
Im Kino sieht es bestimmt ganz anders aus. Hatten wir schon verhältnismäßig lange nicht mehr und deshalb wird es wohl wieder Zeit, mit Harry Potter und der Orden des Phönix war wieder mal ein Franchise-Vertreter auf Platz 1, während dahinter direkt Til Schweiger mit kein Ohrhasen endgültig seinen zweifelhaften Ruf als Erfolgsregisseur und Hauptdarsteller in seinen eigenen Filmen zementierte. Mit Ratatouille hat es sogar noch eine weitere Ratte in den Top 3 geschafft, hinter der Fluch der Karibik am Ende der Welt in die Kinocharts segelt. Die Simpsons, der Film, beschließt die Top 5, während Schreck der Dritte und Mr. Bean macht Ferien unterstreichen, dass Comedy in 2007 extrem gut ankam. Ich habe bis vor einem Jahr gedacht, das heißt Kleinohrhasen und nicht kein Ohrhasen. Ach
so. Ja? Nee.
Ja. Und dann irgendwann habe ich es mal gelesen, weil ich immer dachte so, also nicht immer, aber ich habe ab und zu gedacht so, ey, die haben L vergessen.
Okay.
Und dann habe ich erst den Film irgendwann mal durch Zufall gesehen und da hatte der Hase kein Ohr, deswegen kein Ohrhase. Also ja, finde ich aber ganz schwierig. Ratatouille, ah, gut. Fluch der Karibik habe ich schon nicht mehr gesehen. Simpson, der Film, in keinem Fall. Schreck der Schritte, geil. Mr. Bean macht Ferien, auch ganz schlimm.
Es
war kein gutes Jahr. Es war
Ich finde auch so eigentlich alles schlimm. Also ich meine, Kaino hat Til Schweiger sowieso zweifelhaft. Ja, nee, also eigentlich Mr. Bean konnte ich sowieso noch nie was mit anfangen. Fand ich noch nie lustig irgendwie. Nee, also war auf jeden Fall nicht mein Kinojahr.
Nee, nee, das ist alles scheiße. Aber bestimmt bei den Videogames geht's jetzt ab. Da bist du jetzt bestimmt wieder ganz, weil es fängt an mit PlayStation 3. Am 23. März 2007 erscheint die PlayStation 3 endlich auch in Deutschland. Mit viel Hype, einem krassen Preis von rund 600 € und fetter Technik unter der Haube. Blu-ray-Player, Cell-Prozessor, HD-Grafik, ein Biest von Konsole. Die PS3 war beim Release die teuerste Konsole ihrer Zeit, dafür aber auch ein echter Alleskönner. Manche kauften sich anfangs sogar eher als günstigen Blu-ray-Player anstatt als Spielmaschine. Trotz zähem Start wegen des Preises und überschaubaren Launch-Titeln wie etwa Motorstorm sollte die PS3 sich weltweit über 87 Millionen Mal verkaufen. Außerdem in 2007 erschien ein der absolut stärksten Line-Ups der Spielegeschichte, in dem auch die Grundsteine für viele erfolgreiche und langlebige Franchise gelegt wurden. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Super Mario Galaxy hast du nicht gespielt?
Nein.
Call of Duty 4 Modern Warfare hast du gespielt?
Nein.
Okay. Halo 3 hast du nicht gespielt? God of War 2 hast du auch nicht gespielt? Team Fortress 2 hast du aber gespielt. Oh, Alter. Metroid Prime 3 Corruption hast du auch nicht gespielt. Das ist ein Nintendo-Spiel. So, Final Fantasy Tactics hast du auch nicht gespielt. Das ist ein reiner Konsolentitel. Das könntest du gespielt haben. Guitar Hero 3 Legends of Rock. Okay. Half-Life Episode 2.
Ja. Das habe ich schon mehrmals durchgespielt.
Ja, das zählt wie mehrere Spiele dann. Assassin's Creed.
Nope.
Oh, Alter. Bioshock, nope. Komm, bitte. Crisis aber.
Mehrmals.
Ja, Crisis, da kommt er. Mass Effect.
Habe ich, also nicht damals, als es rauskam, später erst. Habe ich nie wirklich zu Ende gespielt. Es ist für mich dasselbe Problem wie jetzt auch bei Baldur's Gate 3 zum Beispiel. Du musst halt einfach, also du musst Bock auf die Story haben und der Story zu folgen, ne, diese Dialoge, und das ist mir zu langatmig. Also beziehungsweise ich spiele das dann nur so bruchstückhaft, dass ich mich da nicht mehr erinnern kann, was hat der jetzt letztes Mal mit dem besprochen und hin und her. Oder ich logge mich wieder ein und dann denke ich, shit, was sind das jetzt nochmal hier für zwei Charaktere? Weiß gar nicht, wo die herkommen. So. Und dann, ja, ist auch irgendwie der Witz an dem Spiel vorbei. Aber ich, grundsätzlich finde ich solche Spiele, zum Beispiel ja auch Dragon Age, ich finde die schon eigentlich irgendwie geil, aber ich halte es trotzdem dann nie durch, die zu zocken. Ja. Ich bin noch da.
So, Portal hast du aber gespielt.
Ja.
Dann hast du The Witcher gespielt.
Nee, habe ich nicht.
Ach. Hast du wenigstens Uncharted gespielt?
Nein. Nee. Nee, weißt du, warum nicht? Das ist genau das Gleiche. Also ich habe schon ein paar Mal, weil ich finde es eigentlich richtig geil, The Last of Us. Habe ich schon ein paar Mal angefangen, aber ich komme mit dieser Third Person und mit der Steuerung, also mit der Controller-Steuerung beim Schießen, ich komme damit nicht klar.
Okay.
Ich krieg es nicht hin, die Leute zu killen. Also ich krieg einfach die Gegner nicht getötet. Ich weiß nicht. Irgendwas mache ich grundlegend falsch.
Ja, das war es auch schon wieder. 2007, spannendes Jahr. Ja, ich werde zum Eiffelturm gehen. Und dann
ja, du hältst die Stellung in Paris.
Genau. Und wir hören uns nächste Woche.
Alright.
Alles klar, bis dann.
Tschüss.